Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Abermals ein herzliches Willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Schon seit einigen Wochen steht hier das Lukas-Evangelium im Mittelpunkt. Inzwischen sind wir im drittletzten Kapitel, also in Kapitel 22 angekommen. Jesus und seine Jünger hatten sich in den Garten Gethsemane zurückgezogen, einem Gelände am Fuß des Ölbergs in Jerusalem, auf dem schon zu biblischen Zeiten Olivenbäume angepflanzt wurden. Judas Iskariot, einer der 12 Jünger, der sich dazu entschlossen hatte, Jesus an seine Feinde zu verraten, brauchte nicht lange zu suchen. Denn in den letzten Tagen seines Lebens war Jesus öfter nach Gethsemane gekommen. Nun wurde er dort gefangen genommen. Hohepriester, Hauptleute des Tempels und Älteste tauchten plötzlich auf, so berichtet das Lukas-Evangelium, und einige hatten sogar Schwerter und Stangen dabei, als ob es darum ging, einen Schwerverbrecher zu überwältigen. Jesus wurde zum Haus des Hohenpriesters gebracht. Dort beratschlagten die Mitglieder des Hohen Rates der Juden, mit welcher Anschuldigung sie Jesus zum Tode verurteilen könnten. Seit die Römer die wahren Herren im Lande waren, durfte der Hohe Rat nämlich nicht mehr alles selbst entscheiden. Ein Todesurteil musste von den römischen Behörden abgenickt werden, bevor es vollstreckt werden durfte. Und irgendwelche religiösen Streitigkeiten, etwa die Frage, ob Jesus tatsächlich der Sohn Gottes sei, solche Streitigkeiten hatten kaum Aussicht auf Erfolg. Das ist die Situation, bis zu der wir in der letzten Sendung vorgedrungen sind. Jesus wird offenbar am Haus des Hohenpriesters, und zwar draußen im Hof, über Nacht gefangen gehalten. Denn dort kommt es zu einem kurzen Blickkontakt mit Petrus, als der den Knechten, Mägden und Soldaten erzählt, er hätte mit diesem Menschen nichts zu tun. Sie erinnern sich, dieser Blick seines Herrn und ein Hahnenschrei in der frühen Morgenstunde machten Petrus bewusst, wie jämmerlich er versagt hatte. Er, der Jesus noch kurz zuvor versprochen hatte, sich notfalls mit seinem Leben für ihn einzusetzen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich, so berichtet das Lukas-Evangelium im Kapitel 22, Vers 62. Was kurz darauf passierte, darum geht es nun in dieser Sendung. Die Hohenpriester und Ältesten hatten Jesus also gefangen genommen und zum Haus des Hohenpriesters Kaiphas gebracht. Der Hohe Rat, zur Zeit Jesu die oberste Behörde des Judentums, beratschlagte nun darüber, mit welchen Anschuldigungen man am besten ein Todesurteil gegen Jesus durchsetzen könnte. Denn die Römer erkannten zwar die religiöse Autorität des Hohen Rates an, doch in anderen Angelegenheiten hatten sie die Handlungsfähigkeit des Rates deutlich eingeschränkt. Das galt unter anderem auch für die Vollstreckung eines Todesurteils. Bevor Jesus vom Hohen Rat verhört wird, kommt es skurrilerweise erst noch zu einer vermutlich inoffiziellen Vernehmung durch Hannas. Im Johannesevangelium wird diese Tatsache erwähnt, während Lukas in seinem Evangelium darauf nicht eingeht. Hannas ist der Vorgänger des Hohenpriesters Kaiphas und zugleich sein Schwiegervater. Manche Theologen meinen, dass Hannas möglicherweise sogar die treibende Kraft hinter den Kulissen ist. In Lukas 22 wird nun berichtet, dass diejenigen, die Jesus bewachen, sich mit sadistischen Spielen die Zeit vertreiben. Ab Vers 63 wird berichtet, die Männer aber, die Jesus gefangen hielten, verspotteten ihn und schlugen ihn, verdeckten sein Angesicht und fragten, Weissage, wer ist's, der dich schlug? Und noch mit vielen anderen Lästerungen schmähten sie ihn. Jesus wurde also der Willkür dieser Männer ausgesetzt, noch bevor es eine Anklage, geschweige denn ein Urteil gegen ihn gab. Das hatte vermutlich auch damit zu tun, dass die Führer des jüdischen Volkes ursprünglich vorhatten, Jesus erst nach dem Passafest gefangen zu nehmen. Doch anscheinend hatte Judas sie gedrängt, die Sache zu beschleunigen, weil er befürchtete, dass Jesus die Stadt verlassen könnte. Dass dies so kommen würde, hatte Jesus vorausgesagt. »Was du tust, das tue bald«, sagte er am Abend davor zu Judas bei der Feier des Passamahls im Kreis der Jünger. Interessant ist auch die Tatsache, dass Jesus wegen eines religiösen Verbrechens angeklagt werden soll. Angeblich hat er das Gesetz des Mose gebrochen, weil er sich für den Messias Israels und den Sohn Gottes hält. Das sei Gotteslästerung. Doch diejenigen, die ihm das vorwerfen, brechen selbst das Gesetz des Mose, indem sie nämlich eine Gerichtsverhandlung veranstalten, die diesen Namen nicht verdient. Mit Absprachen in der Nacht davor, mit einem Verhör, das nicht der Wahrheitsfindung dient, mit falschen Zeugen und mit einem Hohenpriester, der, nachdem er Jesus verhört hat, sein Gewand zerreißt, obwohl ihm dies ausdrücklich verboten ist. Doch zurück zu den Wachleuten, die damit anfangen, Jesus zu verspotten und zu quälen. Sie verdeckten sein Angesicht und fragten: Weissage, wer ist's, der dich schlug, heißt es in Vers 64 unseres Bibeltextes. Aus historischen Schilderungen ist bekannt, wie ein solches Spiel ablaufen konnte. Zuerst zeigten alle anwesenden Soldaten dem Gefangenen ihre Fäuste. Dann wurden ihm die Augen verbunden und alle bis auf einen schlugen zu, so heftig sie konnten. Wenn der Gefangene dann noch bei Bewusstsein war, wurde ihm die Augenbinde abgenommen und er musste raten, wer ihn nicht geschlagen hatte. Natürlich hat der Gefangene meistens falsch geraten und so wurde das schreckliche Spiel weitergespielt, bis das Opfer irgendwann ohnmächtig zu Boden sank. Der Prophet Jesaja hat bereits viele hundert Jahre zuvor vorausgesagt, dass Gottes Sohn diese Demütigungen erleiden wird. Sinngemäß heißt es in Jesaja 52, er war so entstellt, dass er kaum noch wie ein Mensch aussah. Und viele, die ihn sahen, waren entsetzt. Dass Jesus so schlimm zugerichtet wurde, dürfte auch ein Grund dafür gewesen sein, warum er später nicht mehr in der Lage war, sein schweres Holzkreuz zur Hinrichtungsstätte zu schleppen. Zurück zum Bericht im Lukasevangelium Kapitel 22. Dort wird nun geschildert, wie sich Jesus vor dem Hohen Rat verantworten muss. Ich lese ab Vers 66. Und als es Tag wurde, versammelten sich die Ältesten des Volkes, die hohen Priester und Schriftgelehrten, und führten ihn vor ihren Rat und sprachen: Bist du der Christus, so sage es uns. Er sprach aber zu ihnen: Sage ich's euch, so glaubt ihr's nicht. Frage ich aber, so antwortet ihr nicht. Aber von nun an wird der Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft Gottes. Zwei Fragen werden Jesus vom Hohen Rat gestellt. Die erste lautet: Bist du der Christus? Hätte Jesus mit Ja geantwortet, so hätte man ihn des Verrats beschuldigen können. Denn der Begriff Christus ist eigentlich kein Name, sondern eine Art Ehrentitel. Christus bedeutet der Gesalbte. Und gesalbt wurden normalerweise nur Priester und Könige. Doch einen selbsternannten König hätte die römische Besatzungsmacht niemals geduldet. Auf das Königsein geht Jesus in Vers 69 indirekt ein, indem er sagt, der Menschensohn wird sitzen zur Rechten der Kraft Gottes. Diejenigen aus dem Hohen Rat, die sich in den Schriften des Alten Testaments gut auskannten, fühlten sich sofort an Psalm 110 erinnert. In diesem Psalm ist von Gott die Rede, der zu seinem Sohn sagt: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Jesus ist der König der Könige und der Herr aller Herren. Diesen Anspruch bekräftigt er also vor dem Hohen Rat. Weiter ab Vers 70. Hier kommt nun die zweite Frage, die Jesus gestellt wird. Sie bezieht sich auf seinen religiösen Selbstanspruch. Da sprachen sie alle: Bist du denn Gottes Sohn? Er sprach zu ihnen: Ihr sagt es, ich bin es. Sie aber sprachen: Was bedürfen wir noch eines Zeugnisses? Wir haben's selbst gehört aus seinem Munde. Diese Reaktion zeigt, dass Jesus behauptet, der Sohn Gottes zu sein. Das nehmen sie ihm übel. Das ist in ihren Augen Gotteslästerung. Doch sie wissen, mit diesem Anklagepunkt werden sie bei den Römern niemals die Vollstreckung eines Todesurteils durchsetzen können. Deshalb, bitte achten Sie mal drauf, werden sie vor dem römischen Statthalter Pontius Pilatus die Anklage gegen Jesus abändern. Wir erreichen Kapitel 23. Hören Sie nun daraus die Verse 1 und 2. und die ganze Versammlung stand auf, und sie führten ihn vor Pilatus und fingen an, ihn zu verklagen, und sprachen: Wir haben gefunden, dass dieser unser Volk aufhetzt und verbietet, dem Kaiser Steuern zu geben, und spricht, er sei Christus, ein König. Pontius Pilatus war der Präfekt oder Statthalter des römischen Kaisers in der Provinz Judäa. Er hatte die Gewohnheit, in der Zeit des Passafestes nach Jerusalem zu kommen, um ein wachsames Auge auf die vielen Menschen zu haben, die wegen des Festes von überall herkamen. Weil die Verletzung des alttestamentlichen Gesetzes für einen Römer völlig ohne Belang war, wurde Jesus vom Hohen Rat nun einfach beschuldigt, ein Aufrührer und ein Feind des römischen Reiches zu sein. Eine absurde Anklage, die Pontius Pilatus offenbar stutzig werden ließ. Denn in Vers 3 wird berichtet: Pilatus aber fragte ihn und sprach: Bist du der Judenkönig? Er antwortete ihm und sprach: Du sagst es. Die ganze Situation ist eigentlich grotesk. Da steht ein Mann, der von Beruf Zimmermann ist und an dessen Kleidung man schon erkennen kann, dass er zu den einfachen Leuten gehört und vermutlich vom Lande kommt. Und dieser Mann wird von seinen Landsleuten beschuldigt, sich gegen die römische Besatzungsmacht aufzulehnen und sich selbst zum König ernennen zu wollen. Doch es kommt noch dicker. Als Pontius Pilatus von ihm wissen will: Bist du der Judenkönig? Da antwortet ihm Jesus tatsächlich: Du sagst es. Überraschenderweise bleibt Pilatus vollkommen gelassen. Offensichtlich ist ihm klar, von diesem Mann, von Jesus, geht keine Gefahr aus für das römische Reich. Und was der jüdische Hohe Rat behauptet, das sind für ihn, so jedenfalls meine Vermutung, bloße Verschwörungstheorien. Ich lese weiter ab Vers 4. Pilatus sprach zu den Hohenpriestern und zum Volk: Ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Sie aber wurden noch ungestümer und sprachen: Er wiegelt das Volk auf damit, dass er lehrt hier und dort in ganz Judäa, angefangen von Galiläa bis hierher. Als aber Pilatus das hörte, fragte er, ob der Mensch aus Galiläa wäre. Und als er vernahm, dass er ein Untertan des Herodes war, sandte er ihn zu Herodes, der in diesen Tagen auch in Jerusalem war. Man merkt, dass Pilatus mit dieser Angelegenheit eigentlich nichts zu tun haben will. Deshalb delegiert er sie weiter an den Landesfürsten von Galiläa, an Herodes Antipas, der übrigens nicht mit Herodes dem Großen verwechselt werden sollte, der rund 3 Jahrzehnte zuvor für den Kindermord in Bethlehem verantwortlich war. Herodes Antipas war vermutlich wegen des Passafestes von Galiläa nach Jerusalem gekommen. Weiter ab Vers 8. Als aber Herodes Jesus sah, freute er sich sehr, denn er hätte ihn längst gerne gesehen, denn er hatte von ihm gehört und hoffte, er würde ein Zeichen von ihm sehen. Und er fragte ihn viel, er aber antwortete ihm nichts. Nur im Lukasevangelium wird diese Begegnung erwähnt. Und nur Lukas hat einige Kapitel zuvor berichtet, dass Jesus den Landesfürsten, Herodes Antipas, einmal als Fuchs bezeichnet hat. Schließlich war er auch für den Tod Johannes des Täufers verantwortlich. Vielleicht ist das der Grund dafür, warum sich Jesus ihm gegenüber nicht äußern wollte. Weiter ab Vers 10. Die Hohenpriester aber und Schriftgelehrten standen dabei und verklagten ihn hart. Aber Herodes mit seinen Soldaten verachtete und verspottete ihn, legte ihm ein weißes Gewand an und sandte ihn zurück zu Pilatus. An dem Tag wurden Herodes und Pilatus Freunde, denn vorher waren sie einander Feind. Das weiße Gewand mag dem Prunkgewand eines Königs ähnlich gewesen sein, oder es handelte sich sogar um ein altes, abgelegtes Gewand des Herodes. Wie es auch sei, durch dieses Gewand sollte der angebliche König der Juden lächerlich gemacht werden. Gleichzeitig wurde die ganze Sache damit auch von Herodes Antipas als harmlos eingestuft. Die entstehende Freundschaft zu Pilatus allerdings kann man wohl ohne weiteres als eine unheilige Allianz bezeichnen. Vers 13 und folgende. Pilatus aber rief die hohen Priester und die Oberen und das Volk zusammen und sprach zu ihnen: Ihr habt diesen Menschen zu mir gebracht als einen, der das Volk aufwiegelt. Und siehe, ich habe ihn vor euch verhört und habe an diesem Menschen keine Schuld gefunden, derentwegen ihr ihn anklagt. Herodes auch nicht, denn er hat ihn uns zurückgesandt. Und siehe, er hat nichts getan, was den Tod verdient. Darum will ich ihn schlagen lassen und losgeben. Das hört sich für unsere Ohren völlig widersprüchlich an. Ich habe an diesem Menschen keine Schuld gefunden, aber trotzdem will ich ihn schlagen lassen. Offenbar will Pilatus dem jüdischen Hohen Rat eine gewisse Genugtuung verschaffen und zugleich Jesus eine deutliche Warnung mit auf den Weg geben. So etwa nach dem Motto: Ganz unschuldig ist der Bursche auch nicht. Warum behauptet er denn, der König der Juden zu sein? Er kann sich doch denken, dass manche Leute auf eine solche Behauptung empfindlich reagieren. Doch mit seiner unentschiedenen Haltung löst Pilatus einen wahren Proteststurm aus. Ich lese weiter ab Vers 18. Da schrien sie alle miteinander: Hinweg mit diesem, gib uns Barabbas los. Der war wegen eines Aufruhrs, der in der Stadt geschehen war, und wegen eines Mordes ins Gefängnis geworfen worden. Da redete Pilatus abermals auf sie ein, weil er Jesus losgeben wollte. Sie riefen aber: Kreuzige, kreuzige ihn! Er aber sprach zum dritten Mal zu ihnen: Was hat denn dieser Böses getan? Ich habe nichts an ihm gefunden, was den Tod verdient. Darum will ich ihn schlagen lassen und losgeben. Aber sie setzten ihm zu mit großem Geschrei und forderten, dass er gekreuzigt würde. Und ihr Geschrei nahm Überhand. Und Pilatus urteilte, dass ihre Bitte erfüllt werde, und ließ den los, der wegen Aufruhr und Mord ins Gefängnis geworfen war, um welchen sie baten. Aber Jesus übergab er ihrem Willen. Soweit die Verse 18 bis 25. Pilatus versucht also, eine klare Entscheidung über Jesus zu umgehen, aber das gelingt ihm nicht. Schlussendlich wird er zum Handeln gezwungen. Für mich ist das wie ein Sinnbild. Auf der einen Seite Jesus, der von sich behauptet, Gottes Sohn zu sein und Sünden vergeben zu können. Auf der anderen Seite ein Mensch, der sich für oder gegen Jesus entscheiden kann, der sich aber nicht entscheiden will, der seine Entscheidung für Jesus vielleicht noch herauszögern will, weil er den Eindruck hat, als Christ würde er etwas vom wahren Leben verpassen. Einem solchen Menschen kann es passieren, so meine Befürchtung, dass er sich eines Tages nicht mehr frei entscheiden kann. Und dann bleibt er, ohne dass er das bewusst so will, von Jesus getrennt. Zurück zu Pontius Pilatus. Er ist eigentlich davon überzeugt, dass die Todesstrafe für Jesus nicht in Frage kommt. Aber der aggressive Protest der Andersdenkenden lässt ihn einknicken. Weiter ab Vers 26. Und als sie Jesus abführten, ergriffen sie einen Mann, Simon von Kyrene, der vom Feld kam, und legten das Kreuz auf ihn, dass er's Jesus nachtrüge. Es folgte ihm aber eine große Volksmenge und Frauen, die klagten und beweinten ihn. Jesus aber wandte sich um zu ihnen und sprach: Ihr Töchter von Jerusalem, weint nicht über mich, sondern weint über euch selbst und über eure Kinder. Denn siehe, es wird die Zeit kommen, in der man sagen wird: Selig sind die Unfruchtbaren und die Leiber, die nicht geboren haben und die Brüste, die nicht genährt haben. Dann werden sie anfangen zu sagen zu den Bergen: Fallt über uns, und zu den Hügeln: Bedeckt uns. Denn wenn man das tut am grünen Holz, was wird am dürren werden? Auf seinem Weg zum Kreuz sprach Jesus mit einigen Frauen, die ihm folgten und um ihn weinten. Keine gute Idee, denn es bestand die Gefahr, dass man ihnen das als eine Art Sympathiekundgebung vorwerfen könnte. Abgesehen von den weinenden Frauen gab es sicher aber auch viele Menschen, die Jesus aus lauter Sensationsgier zu seiner Hinrichtung folgten. Deshalb erscheint es mir nicht überraschend, dass Jesus der Stadt Jerusalem und ihren Einwohnern schreckliche Zeiten androhte. Die Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 nach Christus war damit aber vermutlich nicht gemeint. Die Wortwahl Jesu erinnert eher an eine Prophezeiung Hoseas, in der es unter anderem heißt, sie werden sagen, ihr Berge bedeckt uns und ihr Hügel fallt über uns. Diese Prophezeiung sehe ich in einem Zusammenhang mit der sogenannten Zeit der großen Trübsal. Der zuletzt gelesene Satz über das grüne und das trockene Holz ist wohl als Vergleich zu verstehen. Jerusalem gleicht einem verdorrten Ast, der, wenn er ins Feuer geworfen wird, noch schneller verbrennt als ein grüner Ast. Den nachfolgenden Bericht über die Kreuzigung Jesu möchte ich nun am Stück vorlesen. Vers 32 und folgende. Es wurden aber auch andere hingeführt, zwei Übeltäter, dass sie mit ihm hingerichtet würden. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand da und sah zu. Aber die Oberen spotteten und sprachen, er hat anderen geholfen, er helfe sich selber, ist er der Christus, der Auserwählte Gottes. Es verspotteten ihn auch die Soldaten, traten herzu und brachten ihm Essig und sprachen, bist du der Judenkönig, so hilf dir selbst. Es war aber auch über ihm eine Aufschrift, dies ist der Judenkönig. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach, bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da wies ihn der andere zurecht und sprach, und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen, dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das waren die Verse 32 bis 43. Sowohl Matthäus als auch Markus berichten in ihren Evangelien, dass anfangs beide Verbrecher Jesus verspotteten. Aber in den 6 Stunden, die sie am Kreuz hingen, ist es bei dem einen wohl zu einem Umdenken gekommen. Er erkannte, dass dieser eine, der hier am Kreuz starb, nicht für sich selbst, sondern für jemand anderen starb. Und zwar einerseits für Barabbas, der eigentlich wegen eines Aufruhrs verbunden mit einem Mord bestraft werden sollte. Andererseits starb Jesus aber auch für ihn, den Verbrecher am Kreuz, der zu Recht dort hing. Dieser Mann erkannte, dass hier eine ganz besondere Transaktion stattfand, dass Jesus auch für seine Sünde am Kreuz starb, so dass er, wenn nicht vor dem menschlichen, so doch vor dem göttlichen Gericht bestehen könnte. 6 qualvolle Stunden dauert es, bis Jesus am Kreuz stirbt. Menschen machen sich über ihn lustig, andere sind entsetzt und unendlich traurig. Noch einmal wird deutlich, dass sich an Jesus wirklich die Geister scheiden. Und das bleibt so auch nach seinem Tod. Ich würde mich freuen, wenn Sie die vorletzte und danach natürlich auch die letzte Sendung zum Lukas-Evangelium einschalten. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.